Für mich besonders macht die Tatsache, dass seit Anfang 2019, seit ich im Team bin, keine Woche, beziehungsweise ich muss fast schon sagen, kein Tag so war wie der andere.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Maria und wir sprechen über virtuelle Teamführung, ihre Arbeit für EU-Institutionen und in Vergessenheit geratene Hobbys. Russisch und Deutsch, das sind deine Muttersprachen. Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch hast du ebenfalls erlernt. Mich interessiert brennend, weshalb du dich mit 6 Sprachen beschäftigst. Und nicht nur deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Hi Maria.
Hallo Anne, ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne. Warum beschäftigst du dich mit so vielen Sprachen?
Ja, das ist letztendlich einfach über die Jahre hinweg so gekommen, muss ich sagen. Es hat angefangen mit Russisch, dadurch, dass ich gar nicht in Deutschland geboren worden bin, sondern dort und dementsprechend auch die ersten paar Jahre meines Lebens nur diese eine Sprache kannte. Mhm. Mit 2 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen und habe dann meine ersten richtigen Berührungspunkte erst im Kindergarten mit Deutsch gehabt. Das heißt, das war wirklich so der Sprung ins kalte Wasser am ersten Tag im Kindergarten auf einmal in einer komplett anderssprachigen Umgebung zu sein. Und die anderen Sprachen, gerade Französisch, Englisch und Italienisch, genau, die kamen dann einfach durch die Schulzeit, da ich auf einem Fremdsprachengymnasium war und dort eben in der 5., 7. und 9. Klasse eben immer wieder eine Sprache mit dazugekommen ist. Mhm. Und da ist man dann schnell schon bei 5 Sprachen direkt angelangt. Und die letzte Sprache, jetzt Spanisch, ist ganz neu Corona-bedingt dazugekommen, muss ich sagen. Da bin ich aber auch jetzt ganz am Anfang. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Monaten angefangen, das zu lernen, da ich die ganzen Reisen, die ich sonst hätte gemacht hätte in der Zeit, nicht machen konnte, viel Freizeit hatte, um mich sozusagen um neue Hobbys zu kümmern, will ich fast schon sagen. Und genau, da dachte ich mir so als Vorbereitung auf 2021 hoffentlich dann für weitere Reisen, dass man die Zeit ganz gut damit füllen kann. Und gerade wenn man Italienisch und Französisch kennt, ist da so eine Sprache aus dem Bereich gar nicht mehr so weit entfernt, sodass man das eigentlich nicht nochmal komplett neu lernen muss.
Inwiefern hilft dir das denn persönlich und beruflich weiter?
Also persönlich würde ich sagen, hilft mir das dahingehend weiter, dass ich, wenn ich in andere Länder reise, wo es eben diese Sprache gibt, das Gefühl habe, ich habe ein viel spannenderes Urlaubserlebnis oder einfach die Zeit, die ich in den Ländern verbringe, weil ich dort eben auch mich nochmal anders mit Personen, mit den Menschen dort austauschen kann. Und man da einfach die Kultur auch näher erleben kann. Beruflich ist das eine sehr gute Frage. Ich glaube vor allem das Englische naheliegenderweise, da wir bei uns im Team sehr, sehr viel mit anderen europäischen Ländern bei PwC zusammenarbeiten, aber auch europäische Kunden haben, sodass man eigentlich täglich im Austausch ist mit Personen aus vielen dieser Länder, die ich gerade genannt hatte. Und das erleichtert den Austausch, würde ich sagen.
Okay. Ja, bevor es jetzt schon richtig losgeht, erzähl mal, wer bist du eigentlich?
Sehr gerne. Also ich bin die Maria. Ich bin seit Anfang 2019 bei PwC. Das heißt, das ist jetzt mein zweites Jahr hier. Ich arbeite im Bereich Leadership Services im People and Organization Bereich von PwC. Ich bin vom Hintergrund Psychologin mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und viele von uns im Team haben einen ähnlichen Hintergrund, weshalb wir auch oft liebevoll von anderen Kollegen aus anderen Bereichen die Paradiesvögel in dem Bereich genannt werden. Genau, ich habe im Studium eben meinen Schwerpunkt auf Personalentwicklung, Personalauswahl gelegt und das sind auch 2 Kernpunkte, die wir bei uns im Team machen.
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte Psychologie studiert, dann hätte ich mich vermutlich bereits vorab beziehungsweise dann spätestens währenddessen mit möglichen Berufsfeldern auseinandergesetzt. Warum hat es dich denn jetzt als Psychologin in die Beratung verschlagen?
Ja, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, das war auch so ein Entwicklungsprozess. Ich war mir zu Anfang des Studiums noch nicht ganz genau sicher, in welche Branche ich gehen möchte oder ob ich mich eher auf die Gesundheitspsychologie festlegen möchte. Das ist ja auch ein häufiger Richtungsgeber im Psychologiestudium, ob man sich jetzt eher in den klinischen Bereich begeben möchte. Und habe mich dann sukzessive mit verschiedenen Praktika oder Werkstudenten Tätigkeiten im Studium dahin entwickelt. Ich habe erst angefangen, im Bachelor in einer kleinen Firma im Headhunting zu arbeiten, bin dann weitergezogen sozusagen in eine Personalabteilung und habe dann im Master irgendwann bei einer Unternehmensberatung in einem ähnlichen Bereich, in dem ich jetzt auch gerade arbeite, ein Praktikum gemacht über 3 Monate und fand die Themen dort dann sehr, sehr spannend. Und die Art zu arbeiten in der Beratung ist natürlich auch eine andere als jetzt in internen Funktionen. Und das hat mich dann ja am meisten angesprochen, hat mir am meisten Spaß gemacht, weswegen ich dann auch nach dem Studium beschlossen habe, wieder in einen ähnlichen Bereich zu gehen.
Kann ich gut verstehen. 2016 habe ich mich für ein Auslandspraktikum in Dublin bei Bayer entschieden und ich würde sagen, das war die bisher beste Entscheidung, die ich bisher treffen konnte, weil mich das persönlich einfach unglaublich weitergebracht hat. Du hast ein Auslandssemester in Australien verbracht. Inwiefern hat dich diese Erfahrung geprägt?
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die mich definitiv sehr geprägt hat, schon alleine einfach jeden Tag Sonne und Meer zu haben und diesen australischen Way of Life. Ich glaube, davon erzähre ich auch 2 Jahre später noch ein bisschen. Genau, ich würde sagen, in Australien hat mir zum einen die Erfahrung sehr, sehr viel gebracht. Das erste Mal in meinem Leben wirklich für 6 Monate 24 Flugstunden von zu Hause weg zu sein. Ich habe zwar auch zu Schulzeiten ein Auslandshalbjahr im Ausland gemacht, aber dann wirklich im Januar die Koffer zu packen und zu wissen, ich komme irgendwann so Ende des Jahres oder so im Herbst wieder zurück, war dann doch nochmal ein ganz neues Erlebnis.
Glaube ich, aber mutig, dass du dich getraut hast.
Würde ich auch immer wieder nochmal machen.
Kann ich sehr gut verstehen. Das klingt danach, als wäre deine Erfahrung da genauso wertvoll gewesen wie meine. Manchmal schlägt man ja aber auch den falschen Weg in Anführungszeichen ein. Aus welchem Fehler in deiner Laufbahn hast du denn am meisten gelernt?
Ich würde das vielleicht nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, aber wenn wir beim Thema Auslandsaufenthalte bleiben, ich habe meinen Auslandsaufenthalt erst ganz zum Ende des Masterstudiums gemacht und wenn ich sozusagen alles nochmal neu durchleben könnte, würde ich wahrscheinlich der Maria von vor 7 Jahren den Rat geben, schon im Bachelor mindestens einmal ins Ausland zu gehen oder auch ein Auslandspraktikum zu machen. Genau, das wäre so ein Punkt, der jetzt kein Fehler in dem Sinne war, aber ich denke mal eine versäumte Möglichkeit.
Was sollten wir noch über dich wissen, Maria? Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Wenn ich nicht arbeite, so ein bisschen vor Corona sozusagen, habe ich immer versucht, jeden etwas längeren Zeitraum mit Reisen zu verbringen, sei es ein Kurztrip in europäische Nachbarstädte oder auch innerhalb von Deutschland. Ich habe jetzt seit Anfang diesen Jahres stark umdenken müssen in meiner Freizeitgestaltung und habe letztendlich ein paar Hobbys wieder angefangen, die ich die letzten paar Jahre komplett vernachlässigt habe. Also ich habe beispielsweise bis vor 8 Jahren Tennis gespielt, was ich jetzt vor 4 Monaten wieder aufgenommen habe und nach der ersten Stunde schon gar nicht mehr verstehen konnte, wie ich das 8 Jahre lang nicht machen konnte und mache das im Moment sehr regelmäßig, mehrfach die Woche und versuche dann eben die Freizeit neben meinem Spanischlernen sozusagen mit Tennisspielen zu verbringen und zwischenzeitlich im Sommer jetzt auch noch mal viel unterwegs draußen gewesen, so in der Gegend teilweise ja Orte erkundet, nur eine Stunde von Frankfurt entfernt, wo ich gar nicht fassen konnte, dass ich die noch nicht kannte, sozusagen vor Corona. Und genau.
Super. Ich habe mich damals bewusst für PwC entschieden, weil ich schon ziemlich früh in meinem Praktikum damals erkannt habe, dass ich bei PwC im Personalmarketing sehr kreativ und innovativ arbeiten kann. Was macht denn die Arbeit des Leadership Services Teams im Bereich People and Organization für dich besonders?
Für mich besonders macht die Tatsache, dass seit Anfang 2019, seit ich im Team bin, keine Woche, beziehungsweise ich muss fast schon sagen, kein Tag so war wie der andere. Mhm. Das heißt, das ist sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich zum einen. Gleichzeitig arbeiten wir sehr viel in unserem europäischen und auch internationalen Beraternetzwerk von PwC zusammen, sodass ich wirklich täglich mit Kollegen aus Zypern, aus UK, aus Frankreich, Holland oder auch aus Belgien zu tun habe und man ja die Möglichkeit hat, mit unfassbar vielen spannenden Personen sich auszutauschen und von ihnen zu lernen.
Welchen fachlichen Herausforderungen widmet ihr euch denn genau im Team?
Fachliche Herausforderung ist wahrscheinlich jetzt 2020 vor allem das Thema virtuelles Arbeiten gewesen. Zu Beginn sozusagen des ganzen virtuellen Setups hatten wir die fachliche Herausforderung, rauszufinden, wie wir unser Face-to-Face sozusagen Lernangebot und unsere Auswahlverfahren möglichst schnell so umstellen können ins Digitale, dass es nach wie vor sowohl qualitativ zu guten Ergebnissen kommt, aber auch für die Personen die gleichen Effekte erzielen, sprich, dass die Trainings spannend und abwechslungsreich und gleichzeitig auch effizient und effektiv gestaltet werden. Aber auch die Frage, wie können Führungskräfte besser aufgestellt sein in der Situation und besser sozusagen ihre virtuellen Teams führen und wie kann man selbst sich vielleicht auch den Tag anders strukturieren und Selbstführungsstrategien anwenden, um wirklich erfolgreich im Homeoffice arbeiten zu können.
Hast du da direkt zwei schnelle Tipps, einmal zum Thema Führungskräfte und jeden und jede?
Also ich würde sagen, ein Pauschalrezept gibt es da leider nicht. Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Aber grundsätzlich denke ich, egal ob man sein Team jetzt schon jahrelang kennt oder ob man erst seit kurzem miteinander zusammenarbeitet, sollte man sich als Führungskraft bewusst sein, dass die Vorbildfunktion, die man auch vorhin ohnehin schon hatte, in solchen Situationen nochmal viel stärker greift. Und das kann schon bei vermeintlichen Kleinigkeiten anfangen, sowas wie lässt meine Führungskraft immer die Pausen ausfallen oder ist meine Führungskraft immer erreichbar, abends spät und auch an freien Tagen. Sowas setzt sozusagen auch für seine Teammitglieder irgendwo den Rahmen und daher ist das eben besonders wichtig, dass man sich seiner Vorbildfunktion, die man eben hat, besonders bewusst ist. Und als zweiten Punkt, den man sich unbedingt bewusst machen sollte, ist, dass über die Medien, über die unsere ganze Kommunikation aktuell abläuft, sprich über Telefone, über Videocalls, dass sehr viele sozusagen Signale von Mitarbeitern da implizit nicht mehr wirklich wahrgenommen werden können. Das heißt, das, was man vorher so im Gespräch in einem Raum miteinander mitbekommen hat an Signalen, die sind aktuell einfach sehr, sehr schwer zu greifen. Und gerade wenn man den Tag verteilt sehr viele Touchpoints mit seinen Mitarbeitern hat, weil man über Projektfortschritte spricht oder aktuelle To-Dos verteilt und so weiter, ist die Gefahr groß, dass man in den Irrglauben sozusagen gerät, dass man sich sehr viel austauscht und dabei ist das eigentlich eben gar nicht der Fall und daher wäre wahrscheinlich so meine Empfehlung, dass man sich in jedem Fall die Zeit nehmen sollte. Und zwar nicht nur für ein paar Minuten Smalltalk am Anfang von Calls und Absprachen, sondern wirklich bewusste Gespräche vereinbaren und sich dabei eben bewusst sein, dass man für Signale oder Signale ganz anders wahrnehmen sollte. Das kann sowas sein wie ein Mitarbeiter, der sonst immer sehr redselig ist, dass dieser auf einmal in Calls besonders still ist und sich kaum beteiligt, oder gerade im Gegenteil, jemand, der sonst eigentlich eher zurückhaltender und stiller war, auf einmal sehr, sehr redselig wird. Solche Merkmale können es eben sein, die ein Signal in dem Fall sind, auf das Führungskräfte achten sollten. Und für einen selber, da kann ich nur sagen, was mir sehr gut geholfen hat, ist wirklich nochmal den Tag anders zu strukturieren, beziehungsweise bewusster den Tag zu strukturieren, während ich früher einfach ins Büro gekommen bin und dann sozusagen, go with the flow sozusagen, einfach der Tag gelaufen ist, versuche ich jetzt immer zu schauen, wann bin ich am produktivsten, wann frage ich vielleicht Kollegen, ob wir den Call nochmal verschieben können, auf den Nachmittag, weil ich ja vormittags besser konzentriert an einem Thema konzeptionell arbeiten kann, um sozusagen seine Energie Flüsse besser managen zu können.
Ja, vielen Dank für die Tipps. Gerne. Beim Coaching von Führungskräften kann ich mir vorstellen, dass das ja bei den Beteiligten vielleicht nicht immer auf Begeisterung stößt. Stimmt das? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also ich selber bin für unsere Kunden nicht als Coach aktiv, da ich keine Coaching-Ausbildung habe. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber so, dass man niemanden sozusagen zu einem Coaching zwingen kann. Letztendlich ist Coaching im engeren Sinne, so wie wir es verstehen, mehr oder weniger die Hilfe zur Selbsthilfe, dass man eben keine Ratschläge gibt, sondern die Person in der Selbstreflexion unterstützt und vielleicht einfach hilft, bestimmte Ereignisse im beruflichen Kontext anders aufzuarbeiten, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und das ist natürlich ein Punkt, der voraussetzt, dass die Person, mit der man sozusagen das Coaching führt, auch Interesse daran hat. Da ich denke, ein Coaching, was auf absolute Ablehnung stößt, auf Seiten des Coaches einfach nicht effektiv ist.
Ein Teil deiner Arbeit besteht ja darin, Projekte über mehrere Jahre zu begleiten. Was war denn das spannendste Projekt, was du je durchgeführt hast?
Ich glaube, da könnte ich jetzt alle Projekte, an denen ich bisher beteiligt war, nennen. Ich kann tatsächlich nicht sagen, dass das eine spannender als das andere war. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Zeit bei PwC bisher sehr, sehr vielfältig war und keine Woche oder kein Tag gleich war wie der andere. Und dementsprechend waren auch unsere Projekte alle bisher sehr divers sozusagen. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein paar Highlights rauspicken müsste, das müssen dann aber mehrere Projekte bitte sein, war das zum Beispiel letztes Jahr, da haben wir Ende letzten Jahres eine Studie durchgeführt in der Immobilienbranche im Auftrag von einem Kunden. Und dieser Kunde hatte uns gebeten, zu erforschen, ob es Belege gibt oder ob es grundsätzlich Zusammenhänge gibt, dass vielfältig aufgestellte Teams, also diverse Teams, anders performen als Teams, die gegebenenfalls eher so ein bisschen homogen aufgestellt sind. Und in dem Rahmen haben wir dann eine Erhebung in der Wirtschaft gemacht, hatten ganz viele Vorstände oder Head of Human Resources oder Diversity-Repräsentanten dieser Unternehmen, die dann an unserem Fragebogen teilgenommen haben. Und es war super toll zu sehen, als wir die Daten dann ausgewertet haben, zu welchen Ergebnissen wir dann kommen konnten. Wir haben unter anderem rausgefunden, dass Teams, die divers aufgestellt sind, 14 Mal wahrscheinlicher innovativ sind als ihr Wettbewerb und produktiver sind, besseres Wachstum verzeichnen können. Und ja, man liest ja letztendlich, wenn man sich mit dem Thema Diversity beschäftigt, viele Paper darüber, dass das Effekte hat oder dass es sozusagen Vorteile gibt. Aber wenn man dann selbst wirklich Daten in einer deutschen Branche sammelt und letztendlich so tolle statistische Belege findet. Ich glaube, das war so ein kleines Highlight davon. Dann haben wir die ganzen Ergebnisse in einem White Paper zusammengefasst, auf einem Kongress in Berlin präsentiert und das alles in allem war auf jeden Fall eins meiner Highlight-Projekte sozusagen. Aber genau, das teilt sich sozusagen das Podest mit ein paar anderen Highlight-Projekten. Was ich auch immer wieder sehr, sehr gerne mache, ist im Bereich von dem Next-Level-Programm von PwC Workshops für Startup-Gründer zu geben, zusammen mit Kollegen aus unserem Team zum Thema Skalierung von HR-Prozessen in Startups. Das heißt, so die Frage, was passiert, wenn ich ein 5-Personen-Startup habe, was jetzt im nächsten Jahr auf 50 Personen wachsen wird oder gewachsen ist bereits. Wie stelle ich sicher, dass mein Team effizient arbeiten kann? Wie unterstütze ich als Founder die Teamdynamiken, die Teamentwicklung? Was passiert mit meiner Unternehmenskultur, wenn eben aus 5 Leuten 15 werden, 25, dann 30? Wie kann man da gezielt sozusagen diese Prozesse skalieren? Und als auch große Fragestellung von dem Workshop ist, wie finde ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter? Wie gestalte ich meinen Recruitment-Prozess eigentlich richtig? Und das ist auch immer wieder ein Highlight, da mir der Austausch mit den Gründern von Startups und den anderen Kollegen, die da immer dabei sind, auch sehr viel Spaß macht und das letztendlich auch ein ganz anderes Kundenumfeld ist als die europäischen Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch das, auch in dem Kontext viele Projekte, die super spannend sind, aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, aber ich würde einfach damit ein Fazit ziehen, dass alles super interessant war bisher.
Das kam in jedem Fall rüber, Maria. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Ende. Bevor ich dich verabschiede, habe ich noch 2 Fragen an dich. Was ist in deinen Augen bei PwC nicht gut und wird sich auch nicht ändern?
Also was in PwC nicht gut ist und sich auch nicht ändert. Ich würde sagen, ich hoffe, es ändert sich und ich bin zuversichtlich, dass irgendwo sozusagen da auch schon Ideen in der Mache sind. Aber was ich mir manchmal denke, ist, dass es so schade ist, dass man eigentlich gar nicht so sehr weiß, sozusagen, was PwC alles hat an Wissen und Experten und was PwC alles so macht. Also ich habe zum Beispiel den letzten Podcast oder einen der ersten Podcasts von dir gehört, Anne, und hatte da was von Penetration Testing gehört und war super sozusagen überrascht, dass es dieses Thema sozusagen bei uns gibt. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, da auch nochmal einfach so ein bisschen besser kennen zu können, also dass PwC sich da ein bisschen vielleicht andere Konzepte nochmal überlegt, die den Austausch von Mitarbeitern untereinander fördern, dass man nicht nur seinen Bereich oder vielleicht auch seine Nachbarteams gut kennt, sondern so ein bisschen mehr Ideen bekommt, was jetzt PwC alles gibt.
Ja. Kann ich gut verstehen. Denk mal an die letzten 2 Jahre bei PwC. Was hat die Zeit mit dir gemacht?
Wenn ich so mich von vor 2 Jahren mit heute vergleiche, würde ich sagen, dass ich zum einen, also wenn wir jetzt erstmal zwischen fachlich und persönlich unterscheiden, ich glaube, fachlich habe ich unfassbar viele neue Themenbereiche kennengelernt, unfassbar viele neue Leute kennengelernt, musste natürlich aber auch, glaube ich, ab und an so ein bisschen an meiner Stressresistenz arbeiten. Persönlich würde ich sagen, ich habe unfassbar viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich auch außerhalb der Arbeit gerne mal was unternehme, sofern es denn aktuell möglich ist. Und ja, ich glaube, letztendlich auch viel einfach für meine persönliche Entwicklung gemacht habe. Also ich habe, genau, glaube ich, viele nette Personen in meinem Umfeld dazu gewonnen und habe mich gleichzeitig auch weiterentwickelt.
Sehr schön. Herzlichen Dank für deine Zeit, Maria. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Vielen lieben Dank, Anne, für die Möglichkeit, heute beim Podcast dabei gewesen sein zu können. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein kleines bisschen in die Richtung dazu beigetragen hat. Ich hatte ja gerade gesagt, man weiß oft gar nicht, was alles hinter PwC steckt oder was sich innerhalb sozusagen von PwC neben der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung noch so verbirgt. Von daher hoffe ich, dass das vielleicht den ersten Schritt in die Richtung gemacht hat, dass sozusagen auch dieser Bereich ein bisschen bekannter wird. Vielleicht als kurze Info zum Abschluss. Ich bin bei uns im Team auch für die Auswahl oder für das Recruitment und Staffing von Praktikanten und Werkstudenten zuständig. Das heißt, falls hier gerade jemand zuhören sollte, der Interesse an dem Bereich hat und genau das Gefühl hat, das sind genau die Themen, die man mal kennenlernen möchte, würde ich mich da auf jeden Fall über eine Bewerbung freuen.
Wir hören uns wieder. Versprochen.